Guten Morgen, wir wollen mit dem Lied
494 beginnen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir wollen beten. Wir danken dir dafür, Herr, dass du uns nicht aufgibst und dass du diese deine Welt nicht aufgibst und dass dein Suchen kein Ende hat. Und lass uns das in diesem Gottesdienst erfahren, dass du uns aufsuchst in den Nöten, in den Schuldverstrickungen, in den Verzweiflungen, in den Sorgen und in den Freuden unseres Lebens. Rede mit uns, leite uns, schaff du Neues. Wir beten weiter in der Stille. Danke, dass du uns hörst, Herr. Nun gib uns deinen Geist, dass wir deine Stimme hören können. Amen. Wir wollen in diesem Sommerhalbjahr einzelne kurze Texte aus der Davidsgeschichte besprechen. Nun die Geschichte vom Kampf zwischen David und Goliath gehört ja vielleicht zu den allerbekanntesten Geschichten, die es da gibt. Nur sind wir uns oft nicht der Tatsache bewusst, dass das gar nicht zuerst ein Kampf zwischen David und Goliath ist, sondern ein Kampf zwischen David und Israel. Und diesen Teil des Kampfes wollen wir heute unter die Lupe nehmen. Ich muss Ihnen den Zusammenhang erzählen und dann gucken wir auf das Wort, das uns heute besonders interessiert. Der David war immer noch ein Dreikäse hoch und da lag es nahe, dass in dieser kriegerischen Auseinandersetzung er weniger mit Kriegshandlung als vielmehr mit frischem Käse beschäftigt wurde. Vater Isai sandte den los ins Lager der israelischen Armee mit unter anderem 10 frischen Käsen bepackt für den Kompaniechef, wo die Söhne des Isai, die älteren Söhne, da eingebuchtet waren. Der wusste wahrscheinlich, warum der Kompaniechef frische Käse brauchte, zur allgemeinen Aufrechterhaltung der Stimmung oder so. Also der David 10 frische Käse für den Kompaniechef und ein Sack voll Kaugummi und Chips für die Söhne des Isai. Also damals war das nicht Kaugummi und Chips, aber das sinngemäß, das waren geröstete Körner. Die Araber nennen das Bisser. Das sind so kleine, das ist eine raffinierte Kunst, die zu knacken, die geröstet und dann die Schalen in die Gegend zu spucken und den Rest zu essen. Das ist so ein kulinarischer Zeitvertreib wie Chips und Kaugummi. So. Davon also eine ganze Ladung und Brote und so zog der also ins Lager. Nun wollte ich nicht über die 10 frischen Käse, auch nicht über Chips und Kaugummi predigen. Nur als der David ins Lager kam, da fand er etwas, das war wirklich auch Käse. Kein frisches, sondern eine ganz andere Sorte. Er fand das Volk Gottes vor in einer Situation, die der unseren heute durchaus in vielen Bereichen gleicht, der Situation einer starken Entmutigung. Resignation breitete sich aus wie ein Giftgas, wie ein lähmendes Giftgas. Die Herausforderung durch den Vorkämpfer Goliath machte die Leute kaputt. Obwohl das eine ganz, ich finde, eine ganz vernünftige Idee war, nicht? Der Goliath hatte da gesagt, also schickt einen von euch als Vorkämpfer und wir beide kloppen uns hier zwischen den Fronten und wer gewonnen hat, dessen Armee hat gewonnen. Die Kinder der Soldaten hätten sie ihm gedankt, nicht? Wenn die alle nach Hause gekommen, wer hat gewonnen oder verloren? Das regelt sich mit den Jahrzehnten sowieso wieder. Meist müssen die Sieger den Marshallplan finanzieren. Und den Kindern und den Frauen war das eh lieber, die kommen als Verlierer gesund nach Hause, als dass sie als Sieger auf dem zu Vaterlands Ehren auf dem Schlachtfeld verbluten. Also war gar keine so eine schlechte Idee, denn anstatt dass sich Tausende da gegenseitig abschlachten, zwei miteinander kämpfen und dann sagen, jetzt ist entschieden, wir haben gewonnen oder verloren. Aber dieser Typ fand eben keinen, der es wagte, gegen ihn anzutreten. Und da breitete sich die lähmende Resignation aus. Der David hört das, mischt sich mit ein. Der älteste Bruder fährt ihm übers Maul und sagt, Mini, halt den Mund, du hast keine Ahnung davon hier, nicht? Das sagt er ganz so auf, so motzig, ich wollte ja nur mal fragen, steht wörtliche Bibel. Ich wollte ja nur mal fragen, nicht? Und dann geht er weiter, der macht so richtig positive Subversion im Volke Gottes. Und dann heißt es da wörtlich, David sagt, seinetwegen lasse keiner den Mut sinken, also das Goliath wegen, das sagt er dem König Saul. Seinetwegen lasse keiner den Mut sinken. Dein Sohn wird hingehen und gegen diesen Philister kämpfen. Und nun interessiert uns heute, das ist der Predigtext, die Begründung, warum der David das wagt. Und da heißt es in 1. Samuel 17, Vers 37, der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. In Israel, da gab es tiefe Gelehrsamkeit. Und es gab reiche Tradition. Und es gab wahrscheinlich in dieser Situation auch ein hervorragendes Problembewusstsein. Aber was sie verlernt hatten und was der David sie nun lehrt, das ist das kleine Einmaleins des Glaubens. Hier geht es nicht um die großen, weiten und tiefen und schwierigen und komplexen Zusammenhänge. Hier geht es um das Einmaleins des Glaubens. Und so wollen wir Text und Predigt überschreiben. Das Einmaleins des Glaubens des David, das Volk Gottes lehrt und uns lehrt. Ich mache drei Dinge an, die aus diesem Einmaleins des Glaubens deutlich. Das erste, eine einfache Übertragung, die oft nicht klappt. Was ist die Begründung des David für seinen Glaubensmut? Eine ganz einfache Übertragung. Er stützt sich schlicht auf seine bisherigen Erfahrungen mit Gott. Als Hirtenjunge bei den Schafen und Ziegen hat er sich gekloppt mit Löwen und Bären, die kamen und die Herde reißen wollen. Erzähl doch vorher. Wenn einer kam und schon hatte, bin ich hinterhergelaufen und habe so lange drauf gedroschen, bis er mir das wieder gab. Und wenn er mich angriff, packte ich ihn beim Bart, heißt es da. Damals trugen also Löwen und Bären vor allen Dingen. Werde, packte ihn beim Barte und schlug ihn tot. Wozu sich so ein Bart nicht alles eignet. Ne? Kann man reinpacken. Und diese naive Situation eines etwas abenteuerlichen Hirtenlebens, das, wie gesagt, das waren also nicht diese versonnenen Dichterjünglinge, die das alternative Leben suchten, das waren die israelischen Rocker. Und so betrug er sich ja auch, hielt das gleich aber auch noch für eine Glaubensbewährung. Aus dem lebendigen Glauben an den lebendigen Gott prügelte der sich da so mit diesem Raubzeug, nicht? Und das hat ja keine, meine Hausbesuche waren in der Wüste nicht zu machen und Traktate kommen auch nicht verteilen, Bibeln gab es noch nicht, was sollte er doch machen? Für den war die Glaubenserfahrung mit dem lebendigen Gott, sich im Interesse seiner Schafe zu prügeln mit dem Raubzeuger. So, das war seine Glaubenserfahrung. Und da hat er erfahren, wie Gott ihn schützt und wie er Dinge wagen konnte, die er eigentlich nicht wagen konnte, und dass der lebendige Gott sie bestätigte. Und nun übersetzt er diese Jugenderfahrung des Glaubens schlicht und naiv in die Wirklichkeit dieses grauenhaften Krieges. Und daran wird natürlich, und da werden alle nachdenklichen und vernünftigen Leute sagen, die Dummheit deutlich. Denn Meilen liegen zwischen diesen jugendlichen Glaubenserfahrungen und der Schwierigkeit, fast hätte ich gesagt, eines ernsthaften Berufslebens, einer schwierigen politischen, verzwickten Lage, einer hochbrisanten militärischen Expedition. Da kann man doch nicht so einfach das übertragen. Und das tut er. Das tut er. Was alle im Volk Gottes nicht wagen, tut der David. Er schließt von der Hilfe bei den Bären und Löwen auf die Hilfe gegenüber Goliath. Und damit hat er eigentlich die Grundlegung im kleinen Einmaleins des Glaubens deutlich gemacht. Gott lässt uns Basiserfahrungen des Vertrauens machen. Wo wir sein Wort ernst nehmen und etwas wagen, von dem wir nicht wissen, wie es ausgeht, und die Erfahrung machen, dass er lebt und dass er errettet, so wie der David es hier sagt, errettet aus der Todesnot. Und Gott lässt uns solche Erfahrungen machen, nicht, dass wir darauf jetzt sitzen bleiben wie auf einem Sofa, sondern dass wir von da aus aufbrechen zu neuen Wagnissen des Vertrauens und des Gehorsams, dass die Kette der Erfahrungen mit der Wirklichkeit Gottes nicht abreißt, oder dass wir vorwärts gehen im Volke Gottes, dem Weg, den Gott uns zeigt. Jetzt kann ich das nur anreißen, wo das Problem da liegt. Es gab ja wahrscheinlich viele in Israel, die ähnliche Anfangserfahrungen des Glaubens mit Gott gemacht hatten wie der David. Und die einen redeten von ihren Glaubenserfahrungen wie von kostbaren Museumsstücken. Aber es war in ihrem Leben alles erstarrt. Es war eben vor 20 Jahren passiert. Oder gar vor 40. Aber nicht mehr heute. Da wagte keiner mehr was dieser Direktheit auf Gottes Wort hin gegen die Schwierigkeit. Oder sie redeten von den vergangenen Jugenderfahrungen des Glaubens ein bisschen nachsichtig lächelnd, nicht? Ja, damals, da meinten wir noch, man müsste so heiß essen, wie man kocht, nicht? Inzwischen aber hatten sich im Glauben vielfältig den Mund verbrannt und nun wurde nichts mehr so heiß gegessen wie gekocht. Der abgekühlte Glaube war das Eigentliche. Darf ich Sie einfach so fragen, von David die Frage weitergeben, die er ans Volk Gottes stellt mit seiner schlichten Naivität, der Übertragung seiner Glaubenserfahrung, den kleinen Anfangserfahrungen hinein, die große, komplizierte Schicksalsentscheidung des Volkes Gottes? Darf ich Sie einfach fragen, was wagen Sie mit Jesus? Ein Glaube, ein Vertrauen, der auf das Wort Jesu hin nichts mehr wagt, rechnet nicht mehr mit seiner Wirklichkeit. Der ist zu einer weltanschaulichen Verwaltung von alten Klamotten geworden. Das gibt es ganz schnell. Da geht man einem ordentlichen Leben nach. Auch christlich geordnet. Aber es ist kein Wagnis mehr drin. Man traut Jesus nichts mehr zu. Man geht seinen Weg so weit, wie die Dinge kalkulierbar sind. Und wenn sie nicht mehr kalkulierbar sind, geht man eben keinen Schritt weiter. Wann werden in unserem Leben noch Wagnisse der Ehrlichkeit eingegangen? Auch um den Preis, dass man finanzielle Nachteile hat. Wann wagen wir gehorsam Schritte der Feindesliebe und der Selbstlosigkeit? Auch wenn wir es mit Nachteilen, mit Übervorteilung durch unsere Umwelt bezahlen müssen. Fragen Sie sich, ich frage mich auch, wann haben wir eigentlich zum letzten Mal mit Bezug auf Gottes Verheißung, auf Jesu Wort etwas getan, dessen Ausgang wir nicht vorher voll übersehen konnten? Vielleicht muss ich weiter zurückfragen. Hat es das überhaupt je gegeben in unserem Leben, das doch von Jesus Christus her bestimmt sein sollte? Ich stehe nicht an, ganz nassforsch zu sagen, wo in unserem Leben nie und nirgendwo das Wagnis des Vertrauens und Gehorsams gewesen ist, haben wir überhaupt noch nicht angefangen, mit Jesus wirklich zu leben. Da ist er immer noch bestenfalls die religiöse Tapete. Auf dein Wort hin, Herr, will ich tun. So fängt die Geschichte beim Petrus an. Gehen Sie durchs Neue Testament. Leben sind so verschieden, dass nicht eins dem anderen gleicht. Aber dieses Grundelement ist das Kennzeichnende für jedes Leben in der Gemeinschaft, der Vertrauensgemeinschaft mit dem lebendigen Gott, dass er uns herausruft in Schritte, auf Wege, die wir nicht überschauen können in ihren Konsequenzen. Wo wir etwas wagen und sagen, Herr, du sagst es, ich weiß nicht, wie es ausgeht, dass ich hier jetzt ehrlich werde, dass ich dem jetzt die Hand der Versöhnung reiche, dass ich jetzt hier diese Zeit und Kraft in die Mitarbeit investiere. Ich weiß nicht, wie das ausgeht, aber auf dein Wort hin wage ich jetzt. Und das ist das ein Element des kleinen Nummer 1 des Glaubens. Die Basiserfahrung des Wagnis und Vertrauens. Und dass Jesus uns diese Erfahrungen schenkt. Nicht, dass wir sagen, nun boah und ey und wie. Und dass das gibt, sondern dass wir von da aus Rückschlüsse ziehen. Und die schlichten Übertragungen in die neuen Lebenssituationen schaffen. Er gibt uns solche Erfahrungen im Glauben, damit wir ermutigt werden, einen Anstoß bekommen, jetzt in allen Fragen unseres alltäglichen und familiären Lebens, unseres beruflichen Lebens, unseres gemeindlichen Lebens, Neues und Neues zu wagen mit seiner Gegenwart. Wag es mit Jesus, was deine Not auch sei. Wag es mit Jesus, er macht dich frei. Das ist ein Lied, das wir seit vielen Jahren in der Jugendarbeit singen. Das ist das kleine Einmaleins des Glaubens. Der erste Teil, einfache Tragung, die oft nicht klappt. Das zweite, Vertrauen macht aktiv. Es gibt ein weit verbreitetes Vorurteil. Und das sieht etwa so aus. Wir sagen, ja, wer da so mit Gottvertrauen macht und so, der macht sich ja leicht, der macht sich ja einfach. Der sagt dann immer, ich brauche es nicht selber zu tun, kann ich auch nicht selber tun, Gott wird schon machen. Da ist die Unterstellung darin, dass der Glaube den Menschen passiv macht. Dass er ihn davon abbringt, selber zuzupacken, etwas zu tun. Nun will ich deutlich sagen, dass es Lebenssituationen gibt und auch im Verhältnis zu Gott ganz wesentliche, grundlegende Situationen gibt, in denen wir tatsächlich nichts anderes tun können, als zu warten, dass Gott handelt. Da geht es ja nach dem Wort, das Gott durch Mose dem Volk Israel nach der Flucht aus Ägypten sagen lässt, dass sie in einer furchtbaren Not sind. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und in solchen Situationen ist das Stillehalten furchtbar schwierig, weil die Panik uns zu Handlungen treibt. Der Herr wird für euch streiten, ihr werdet stille sein. Das entscheidende rettende Tun in unserem Leben tut Jesus an uns, und da können wir keine Hand anlegen, da können wir nur stillhalten. Fällt uns sehr schwer. Aber hier beim David sind wir in einer ganz anderen Situation. Der Glaube macht nicht passiv. Der David hätte ja auch sagen können, also ich habe so oft erlebt, dass Gott hilft und sich um uns sorgt. Er kann uns schon aus der Hand der Philister retten. Da brauchen wir uns jetzt keine Sorge zu machen, und Gott braucht auch nicht unsere Beteiligung. Das schafft er schon alleine. Jetzt wollen wir miteinander beten und Gebetsgemeinschaft halten, und dann läuft die Chose. Das hätte sich ja doch auch wie Glauben angehört, zu sagen, ja Herr, du kannst auch wirklich ohne mich, und ich gehe jetzt nach Hause und dann guck doch mal, wie das hier läuft. Rette dein Volk. Tschüss. Anstatt Amen. Ne? Aber es ist ja anders. Er zieht aus dem Vertrauen zur Wirklichkeit Gottes einen anderen Schluss. Er zieht den Schluss, weil er mich errettet hat und weil er mich auch aus der Hand dieses Philisters erretten kann, deshalb darf ich jetzt etwas wagen, was ich sonst nicht wagen würde. Deshalb darf ich jetzt etwas tun, was ich sonst nie tun würde. Ich darf über meinen Schatten springen. Also ganz im Gegenteil. Vertrauen macht nicht passiv. Vertrauen zu Gott lähmt nicht, sondern es befreit aus der lähmenden Angst und macht uns aktiv, macht uns fleißig, macht uns mutig. Jetzt kommt es nicht mehr darauf an, um jeden Preis sein Leben zu sichern. Und so aufzupassen, dass einem nur ja nichts passiert. Solange einem nichts passiert, solange die Berufschancen nicht beeinträchtigt sind, solange die finanziellen Möglichkeiten nicht beeinträchtigt sind, solange der gute Ruf und der Respekt in der Umwelt nicht beeinträchtigt sind, solange sind wir alle mal im Glauben mit dabei. Die Frage fängt ja erst an, wo Jesus uns auf einen Weg führt, der unter Umständen in den genannten Bereichen uns was kosten kann, uns Verluste einbringt. Unser Geld, unsere Ehre, unseren Einfluss, unser Leben gefährdet. Und da dürfen wir im Kleinen einmal eins des Glaubens lernen, wo ich mit der Wirklichkeit des auferstandenen Herrn rechne. Da brauche ich nicht mehr diese letzte Angst, um mich selber zu haben. Da darf ich etwas tun, was ich sonst aus Angst nicht tun würde. Ich darf jetzt zupacken. Deshalb sind feige und faule Christen sind Widerspruch in sich selber. Nicht, weil das Charakterstärken wären, sondern weil sie einfach nicht fleißig und mutig zu sein, sondern weil sie einfach nicht mit Jesus rechnen. Wo wir faul sind und träge und die Hände in den Schoß legen, haben wir gar nicht, da rechnen wir nur immer mit unseren Möglichkeiten, haben wir gar nicht mehr mit Jesus gerechnet. Die Liebe Gottes macht uns fleißig, lässt uns zupacken, wo wir vielleicht sonst nie zupacken würden. Lässt uns Aufgaben machen, ist das so, nicht? Wenn sich jemand irgendwo meldet, was anrichtet, hat er gleich die Arbeit, ist das Gesetz des Handelns so, in unseren Gemeinschaften, wenn jemand was anrichtet, kommt gleich und sagt, mach doch mal bitte, nicht? dass es auch mal immer schön in Deckung bleiben, nichts zu erkennen geben. So war es mit dem David hier, der drängte sich vor und Sonntag dran in einer lebensgefährlichen Situation. Er wagt es. Christen sind nicht arbeitsscheu und nicht feige. Und beides gehört zum kleinen Einmaleins des Glaubens. Wenn ich das so sage, weiß ich auch ganz genau, dass der Satz nicht stimmt. Dass wir als Christen nicht arbeitsscheu und nicht feige sind. Es sind in dem Maße nichts, wie Jesus wirklich die Mitte unseres Lebens ist. Und es ist ja kein Geheimnis, dass auch im Leben eines Christen Jesus aus der Mitte rutschen kann. Und ganz andere Faktoren uns prägen. Und da, wo Jesus eine Randexistenz führt, da werden wir vorsichtig, distanziert und nicht sehr mutig und nicht übermäßig fleißig in seiner Sache sein. Was ist eigentlich Glaube an Jesus in unserem Leben? Was ist er uns wert? Was bewirkt er mit der Kraft seiner Auferstehung? Das kleine Einmaleins ist fällig. Und noch kurz ein drittes. Wir sagten einmal, da ist das die einfache Übertragung, die doch so oft nicht klappt. Und zweitens, der Glaube macht aktiv. Und das dritte, das ist hier die besondere Gabe des Glaubens. Da muss ich Sie auf eine merkwürdige Tatsache in der Bibel aufmerksam machen, die vielleicht ein bisschen am Rande steht, aber die doch für das Volk Gottes von großer Bedeutung ist. Der Paulus redet an einigen Stellen in seinen Briefen davon, dass es eine Dienstgabe des Glaubens gibt. So wie manche Leute, die vom Heiligen Geist die Begabung bekommen, dass sie Seelsorge üben können. Oder andere die Begabung bekommen, dass sie Leitungsaufgaben wahrnehmen können. Manche anderen Dienste, für die der Heilige Geist einem Menschen Begabung schenkt. Vielleicht auch zusätzlich zu den natürlichen Voraussetzungen, die jemand mitbringt als Gaben Gottes, durch den Heiligen Geist Begabungen einpflanzt. Und zu diesen Dienstgaben, die der Heilige Geist gibt, gehört auch, so sagt der Paulus, der Glaube. Und da redet er jetzt nicht von dem Glauben, von dem Vertrauen auf Jesus, das für jeden Menschen wichtig ist, der gerettet werden will. Dass ich Vergebung der Schuld für mich annehme. Dass ich mein Leben Jesus anvertraue. Dass ich in der Vertrauensgemeinschaft mit ihm lebe. Das heißt der Glaube, in der Lebens- und Vertrauensgemeinschaft mit Jesus leben. Das ist hier nicht gemeint, sondern von der Dienstgabe des Glaubens ist im Neuen Testament die Gabe, die Fähigkeit, besonders etwas zu wagen gegen große Widerstände, in irrsinnigen Schwierigkeiten, auf das Wort Gottes hin. Gegen allen Augenschein, gegen alle scheinbar so gut begründete Erfahrung, etwas Risikoreiches zu wagen, nicht in einem eigenmächtigen religiösen Abenteurertum. Das ist hier nicht gemeint, sondern auf eine klare Wegweisung Gottes hin. Auf dein Wort hin will ich tun. Und wenn alle Umstände dagegen sprechen, will ich tun. Sowas ist ganz wichtig. Das ist ein Vertrauen, das pionierhaft ist, das vorstößt in neue Bereiche, das Brücken baut über Flüsse, so wie die Pioniere solche Brücken bauen. Und die Armee nachziehen kann. Gott hat seinem Volk alle Gaben gegeben, die nötig sind, damit Menschen gerettet werden und Hilfe bekommen und die Gemeinde Jesu, das Volk Gottes, gebaut wird. Die Gaben der Diakonie, der Krankenpflege und der Lehre und der Organisation, der Verkündigung in der vielfältigen Form. Aber es ist auch eine Dienstgabe des Glaubens, des wagenden Vertrauens. Ich will das mal sagen, so nennen, des pionierhaften Vertrauens- und Glaubensgehorsams. Der David zeigt uns einerseits in seinem Glauben, in dem, was er wagt, Grundelemente des Glaubens, das kleine Einmaleins des Glaubens, das Übertragen der Glaubenserfahrung aus der einen in die nächste Situation und dass er das Vertrauen aktiv macht. Aber nun muss ich auch dazu sagen, dass in dieser Situation des resignierten Volkes Gottes, wo sie anstatt zu fragen, was Gottes Wille ist, und zu wagen, was Gottes Weg ist, ängstlich rechnen und sorgen und abschätzen und Hochrechnungen machen und Prognosen, wie stabil ist die Kirche, nicht? Immer mit noch, Sätze mit noch verbunden. Wer geht noch in die Kirche? Wer liest noch die Bibel? Wer glaubt noch an Gott? Das ist immer schon so eine Weltuntergangsfrage, ne? Das ist mit dem Rücken gegen die Wand. So rechneten die. So war das in Israel. So ist es heute. Das ist das Klima in der Kirche. Unter den Christen. Und in dieser Situation war David ein Mitarbeiter, dem Gott in einer besonderen Weise die Gabe des Glaubens gegeben hatte. Er zog das Volk Gottes nach vorne. Er baute Brücken über den Fluss, wo die anderen nachfolgen konnten. Wir brauchen sowas. Übrigens sind solche Dienstgaben Gottes nicht schicksalhaft einfach da. Wir dürfen sie erbitten und wir dürfen sie entdecken in seiner Gemeinde und wir dürfen sie entwickeln. Und in einer menschlichen Situation, einer gesellschaftlichen Situation, in der mehr und mehr Leute sagen, dass die Resignation, das Müdewerden oder die Frustration, die enttäuschende Erfahrung, zum Klima, zur Großwetterlage werden, in einer solchen Situation, da sind Menschen mit der Gabe des wagenden Vertrauens, des pionierhaften Glaubensgehorsams, sind dort sehr, sehr wichtig. Auch die Gemeinde Jesu Christi in unserer Zeit ist angesteckt von diesem lähmenden Gift der Resignation. Vielleicht sind manche unter uns, die Gott mit der Gabe des Glaubens ausgestattet hat. Sie haben die Aufgabe, wie David, einer schlichten Weise nach vorwärts durchzubrechen, sich nicht irre machen zu lassen von denen, die immer schon wissen, dass man die Erfahrungen bei den Bären und Löwen, bei den Herden nicht übertragen kann in unsere Zeit, heute nicht die Erfahrungen aus dem Neuen Testament im 20. Jahrhundert, wo doch alles so kompliziert ist, nicht die Erfahrungen aus der Naivität der Jugendarbeit hinein in die Ernsthaftigkeit des Berufslebens und Familienlebens. So reden die klugen Rechner der Resignation. Gott berufe sich neue Menschen, die er ausstattet wie David, mit dem Pionierglauben, die etwas wagen, nicht eigenmächtig und als Phantasten, aber im Glaubensgehorsam, weil sie Gottes Stimme gehört haben, vorwärts gehen. In dem Lied, das ich eben zitierte, heißt es, Jesus schafft Persönlichkeiten, die das Salz der Erde sind. Wag es mit Jesus, was deine Not auch sei. Lass uns beten. Vergib uns, Herr, wenn wir nicht mehr in unserem Alltag mit dir gerechnet haben, wenn wir uns haben einpferchen lassen in unseren Sorgen und Ängsten, wenn wir gerechnet haben, anstatt zu fragen, was du willst, erneuere in uns das Vertrauen zu dir. Amen.